Heute feiert die Kirche die nicht nur dem ersten Advent, sondern die Eröffnung des Jahres der Orden und des gottgeweihten Lebens, das bis zum 2. Februar, glaube ich, 2016 gehen wird. Gestern gab es eine besondere Vigil, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem Petersplatz in Rom dafür. Und der Heilige Vater hat einen sehr schönen Text verfasst, einen sehr langen Text an uns Ordensleuten, eine Botschaft. Und es gibt hier einen Teil, ich glaube, wie er auch sehr schön sagt, also er gibt, also was die Ziele sind vor und dann auch, was er sich erwartet. Und dann bei dem Erwartet sagt er, ich erwarte, dass ihr die Welt aufweckt. Denn das Merkmal, das das geweihte Leben kennzeichnet, ist die Prophetie. Wie ich zu den Ordensoberen gesagt habe, gehört die evangeliumsgemäße Radikalität nicht nur den Ordensleuten. Deswegen wollte ich das noch einmal hier erwähnen, es gehört nicht nur den Ordensleuten. Sie wird von allen verlangt, aber die Ordensleute folgen dem Herrn auf besondere Art, auf prophetische Weise und so weiter und so weiter. Dann lädt uns ein, dass wir nicht ihr Utopien am Leben haltet, sondern dass ihr andere Orte zu schaffen versteht, wo die Logik des Evangeliums gelebt wird. Es gibt ein paar Beispiele. Und dann am Ende etwas, was ich auch noch kurz euch vorlesen wollte. Weiter erwarte ich von euch, worum ich alle Glieder der Kirche bitte, aus sich herauszugehen, um zu den existenziellen Peripherien zu gehen. Geht hinaus in die ganze Welt, war das letzte Wort, das Jesus an den Seinen richtete und das er heute immer noch an uns alle richtet. Das ist eine ganze Menschheit, die wartet. Da ist eine ganze Menschheit, die wartet. Menschen, die jede Hoffnung verloren haben, Familien in Not, sich selbst überlassene Kinder, Jugendliche, denen jede Zukunft versperrt ist, kranke und verlassene Alte, Reiche, die satt sind an Gütern und im Herzen eine Leere haben, Männer und Frauen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dürsten nach dem Göttlichen. Nicht auch hier sieht man auch wiederum diese Idee, dass für ihn Armut eine theologische Kategorie ist, nicht weil hier in seiner Kategorie von Armen und existenziellen Peripherien gehören zum Beispiel auch die Reichen, die satt sind an Gütern, im Herzen eine Leere haben. Jugendliche, die in Zukunft versperrt sind, Männer und Frauen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dürsten nach dem Göttlichen und so weiter. Zieht euch nicht in euch selbst zurück, lasst euch nicht von den kleinen Streitereien zu Hause belästigen, bleibt nicht Gefangene eurer Probleme. Diese lösen sich, wenn ihr hinausgeht, um den anderen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und um die gute Nachricht zu verkünden. Ihr werdet das Leben finden, wenn ihr das Leben hingebt, die Hoffnung, wenn ihr Hoffnung gebt, die Liebe, wenn ihr liebt. Ich erwarte von euch konkrete Taten der Aufnahme von Flüchtlingen, der Nähe zu den Armen und der Kreativität in der Katechese, in der Verkündigung des Evangeliums, in der Einführung in das Gebetsleben. Folglich hoffe ich eine Verschlankung der Strukturen, die Wiederverwendung der großen Häuser für Werke, die den gegenwärtigen Erfordernissen der Evangelisierung der Nächstenliebe mehr entsprechen und die Anpassung der Werke an neuen Bedürfnisse und so weiter. Ich erwarte mir, dass sich jede Form des geweihten Lebens fragt, was Gott und die Menschheit heute verlangen. Anyway, also jetzt an uns Ordensleute gerichtet, aber ich glaube auch interessant, aber nochmal im Hinblick auf, was wir in der letzten Meditation, Betrachtung besprochen haben. Nicht? Also über die Nächstenliebe und die Samariter und die von überfallenen Räuber von heute, nicht wer das alles so sein könnte. So, und jetzt gehen wir rüber zu dieser letzten Betrachtung und ich möchte euch vorschlagen, ich habe lange überlegt, was wir als letzte Betrachtung nehmen sollten und ich habe gedacht, gut, es kommt Advent, wir nehmen mal eine marianische Schlussbetrachtung. Ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für Exerzitien, aber das wäre vielleicht ganz gut. Und genau, das wäre Lukas 1, 26, auch eine sehr bekannte Stelle für uns alle. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt, die mit einem Mann namens Josef aus dem Haus David verlobt war. Der Name der Jungfrau war Maria. Er trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über das Wort und sah nach, was dieser Gruß bedeuten solle. Der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Vater, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist schon der sechste Monat für sie, die als unfruchtbar galt. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dann verließ sie der Engel. Eine Frucht, die wir auch hier suchen, dass wir den Herrn bitten wollen, ist diese Verfügbarkeit auch zu haben, ihm gegenüber, sein Wort gegenüber. Und dieses Vertrauen auch in diesem Wort, nicht, dass wir unser Leben immer mehr auch auf diesem Wort Gottes aufbauen. Im sechsten Monat, nicht, ist interessant, nicht, wie auch das betont wird von den Heiligen Lukas in seinem Evangelium, eine ganz konkrete Zeit, ein ganz konkreter Ort, nicht, eine ganz konkrete Person. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Mitbruder, dem Pater Timo, nicht, und wo er sprach über ein bisschen ein Merkmal nicht des Christseins, was gerade das Christentum eigentlich eine Religion der Gegenwart ist. Nicht, dass wir manchmal Religionen finden auf unserer Welt, die eher Religionen der Vergangenheit sind oder Utopien, die auf die Zukunft nur schauen. Wenn man manche Lebensanschauungen, die Weltanschauungen, den Ismen des letzten Jahrhunderts, Kommunismus und so, fast eine Art Religion, nicht der Zukunft eigentlich da war. Oder man könnte vielleicht argumentieren, dass der Islam eine Religion der Vergangenheit ist, weil man den Zustand wiederherstellen will, als der Mohammed auf dieser Erde war. Nicht? Also man möchte, das ist ein Idealzustand, als dass Gott zu dem Prophet gesprochen hat. Aber wir sind eigentlich nicht so, weil wir glauben an Gott, an Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, der heute lebt, an diesem Kairos, was man nennt, den Kairos, dieser Gott, der in der Geschichte der Menschen hinein treten will, auch in seinem Heute eben. Nicht? Also der hier heute wirkt, der heute lebendig ist und auch uns nicht weit entfernt ist, sondern der uns auch, eben, wie wir in der letzten Betrachtung gesehen haben, sich selber uns in unsere Nähe gesellt und mit uns den Weg gehen möchte. Der die Geduld, die Macht und das Wollen hat, in diese Welt zu wirken, nicht, der viel mehr Interesse hat an diese Welt, als ich das selber habe. Und er ist eben dieser immer neue, in jeder Zeit, der Bedürfnisse der Menschen im Jetzt entgegenzukommen. Und ich glaube, auch das ist alleine schon mal ein Grund für Vertrauen und Zuversicht, nicht, dass eben wir einen Gott haben, der wirklich, ja, ich bin der, ich bin da, nicht, sagte er zu Mose in dem Dornbusch. Nicht? Er definiert sich sogar so, also dass er der Gott ist, der da ist, der nicht weit weg ist, der eben uns näher ist, als wir zu uns selbst nahe sind. Wir haben viel in diesen Exerzitien gesprochen, auch über die Wüstenväter und ihre große Bemühen darum, die Schrift in ihrem Leben, in ihren jetzigen Augenblick, in ihre jetzige Lebenssituation zu vergegenwärtigen oder sich vergegenwärtigen zu lassen. Zudem, nicht, der Papst Benedikt auch in einer Predigt von ihm in Paris, auch glaube ich, weiß nicht mehr genau, zu wem er da gesprochen hat, aber er sprach über die Heilige Schrift, dass normalerweise ein Wort, wenn wir Worte sagen, dann versuchen wir, dass die Worte mehr oder weniger das ausdrücken, was ich im Herzen habe. Nicht? Das ist immer wieder, die fallen wahrscheinlich auch immer wieder zu kurz, deswegen gibt es Kommunikationsprobleme, weil wir nicht ganz das wirklich ausdrücken haben können, was wir eigentlich in unserem Herzen hatten durch unsere Worte. Aber das heißt, das Wort ist ein Versuch, dass das ist ein Bild dessen zu sein, was ich eigentlich, was ich in meinem Geiste habe, was ich in meinem Herzen trage. Und mit dem Wort der Schrift aber ist es andersrum. Nicht? Es ist nicht so sehr, dass wir versuchen, immer tiefer in das hineinzugehen, was ich im Herzen trage, das besser auszudrücken, sondern, und das ist dann auch die Wahrheit, nicht die Wahrheit ist, wenn es das übereinstimmt, wenn es eine Übereinstimmung gibt zwischen das, was ich sage und das, was ich wirklich meine. Aber in dem Wort der Schrift ist es eher andersrum, nicht, er beschreibt es, ich kann mich nicht genau erinnern, wie er das sagt, aber mehr oder weniger sagen, das Wort ist hier oben und ich versuche, immer mehr in diesem Wort hineinzudringen. Also sozusagen, in unserer Sprache ist das Paradigma oder der Referenzpunkt, besser gesagt, ist mein eigener Gedanken, nicht was ich im Herzen trage. Im Wort der Schrift ist es eher andersrum. Es ist immer dieses Wort Gottes, das der Referenzpunkt ist und wir versuchen, in diese Tiefe immer tiefer hineinzudringen. Nicht in diese Tiefe, die unendlich ist, weil Gott dessen Autor ist. Das heißt, auch hier nochmal, der Gott nicht als ein weltweit entfernter, sondern der sich als unser wirklich nächster Wesen hat, der sich in unsere Nähe begibt, mit uns und vor uns geht, in der Eucharistie, in den Sakramenten, in der Heiligen Schrift und der uns nach Hause holen will, nicht die Heimholung der Welt in die Umarmung Gottes hinein, wie Papst Benedikt auch immer mal sagte. Und auch das, also wenn man überlegt, was heißt das für uns, ich glaube, es gibt einen Grund des Vertrauens, nicht, dass Gott dieser Welt nicht gleichgültig gegenübersteht, wie die römischen, griechischen Götter, mit denen man sich arrangiert haben müssen, weil sie willkürliche Juckreize gefolgt sind und deswegen hat man versucht, sie möglichst weit wegzuhalten von sich selber, sie zu befriedigen, nicht, dass sie ihre Sache hatten, ein Opfer gebracht und so, aber sie waren eher störrische Faktoren im Leben als Hilfen und mit dem man sich eben hat arrangieren müssen. Aber das ist unser Gott halt gar nicht, nicht. Er kommt. Er kam nicht am 8. oder am 6. Monat, nicht kommt er zu Maria. Und das ist ja das große Thema auch vom Advent. Nicht unser Gott, der kommt, der erscheint plötzlich in dem Tempel, in seinem Tempel, wie der Prophet, glaube ich, Micha sagte. Und das werden wir auch heute hören, in der Heiligen Schrift, nicht, also in der ersten Lesung, wir bitten Gott, dass er endlich den Himmel aufreiße möge und kommen will. Nicht die Sehnsucht des Propheten, dass wir brauchen diesen Gott, der zu uns kommt, weil wir eigentlich nur Mist bauen hier unten und ein bisschen Himmel, also wir brauchen den Himmel hier, also er muss zu uns kommen. O Himmel, tauet den Gerechten, ist ein Adventslied, das immer wieder auch gesungen wird. Und wohin kommt er denn? Nach Galiläa, in Nazareth. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Haben wir gehört vor ein paar Tagen, also gestern, nicht Philippus, Nathanael, den Philippus fragt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nicht Gott, der zum letzten Eck irgendwie hingeht. Nicht nach Rom, nicht zum Tochter des Kaisers, sondern er geht zu einer ganz einfachen jungen Mädel, nicht die vielleicht irgendwo um die 15, 16 Jahre alt war, vielleicht sogar jünger, in diesem Ort Nazareth, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal da war, so auf einem Berg, ziemlich hügelige Gegend, dort in Nazareth, und wo man jetzt Ausgrabungen gemacht hat, nicht, man sieht diese wirklich armselige, man dachte zuerst, es war so eine Grabestätte, aber man merkt, nein, es waren eigentlich die Häuser, die so in so einen Hügel hineingebuddelt sind, so, also halb Höhle, halb Anbau, also so ein bisschen wirklich arm, nicht der arme Hinterort vom Hinterprovinz, für die Römer natürlich noch weiter Hinterprovinz, also wirklich am Eck des Römischen Reiches, und dort kommt Gott hin. Und auch das ist, glaube ich, für uns immer sehr schön, nicht uns daran zu erinnern, also es gibt keine menschliche Not, keinen Menschen, der irgendwie Gott entfernt ist, der weit weg ist, wo er nicht merkt, eben, wo er halt da ist und auch jedem sieht, und fällt kein Haar auf oder kein Spatze von Himmel, ohne dass es euer himmlischer Vater weiß. Nicht diese Allgegenwart Gottes, die nicht bedrohlich ist, eben, nicht, sondern eine Gegenwart eines Vaters, der sich sorgt um seine Kinder. Und was auch interessant ist, Gott will die Welt nicht ohne uns retten. Nicht? Er will, dass wir mitmachen. Er sucht Mitstreiter. Und manchmal bei Leuten, wo man wirklich denkt, also gerade bei mir zum Beispiel, Und denkt, ich meine, wer bin ich? Und Maria, wie die das auch sagt, ich meine, sie erschrak dann, als dieser Engel zu ihr kommt. Und also, wie kann das sein? Ich meine, wer bin ich denn? Und doch, so ist halt Gott nicht. Er sucht Mitstreiter. Er möchte nicht, interessant, nicht? Er hätte es ja alles alleine machen können, aber irgendwie will er das Mittun des Menschen. Und das ist auch wieder so aufwertend, finde ich, nicht? Genauso, wie wir gesagt haben gestern, diese Liebe, die nicht eben eine eindirektional ist, also er liebt uns und allein, er bedarf auch unsere Liebe und er bedarf auch unsere Mitarbeit. Was wir auch von Paulus dann irgendwann mal hören werden, ich ergänze in meinem Leib, was fehlt am Leiden Christi. Nicht, dass es so sein müsste, aber irgendwie wollte er es so, dass wir mitmachen dürfen an einem Erlösungswerk. Und das ist auch, zeigt uns auch wieder unsere Würde, die wir auch haben. Er sucht die Menschen, die bereit sind, ihm ihr Ja-Wort zu schenken. Und dann, wohin kommt er? Ja, zu einer Jungfrau, die verlobt ist mit einem Mann, dessen Name Josef ist. Das heißt, sie war noch nicht verheiratet. Und hier treffen wir auf etwas, was kein Mensch mehr darüber redet, die Jungfraugeburt, nicht, weil es so ein Dogma ist, die irgendwie unbequem ist. Und Gottes Willen und so, es ist wirklich mittelalterlich, dass Maria Jungfrau vor, während und nach der Geburt war. Und Papst Benedikt macht eine sehr schöne Überlegung darüber in seinem dritten Jesusbuch, wo es um die Kindheitsgeschichten geht. Und er sagt nicht, gerade die Auferstehung und die Jungfrauengeburt sind zwei, also Glaubensinhalte, die uns manchmal schwerfallen, aber die wie keines anderes vielleicht uns zeigen, eben, dass Gott nicht ein weit entfernter Gott ist. Ich habe leider das Buchlein vergessen, das würde ich euch jetzt vorlesen. Aber nicht, wo er sagt jetzt, also Gott darf in der Welt der Lehen bleiben, nicht in unserer Welt heute, in unserer gescheiten Welt. Nicht? Dort in dieser Welt, wo da dürfen sich die Götter aufhalten, verbannt bleiben, aber ein Gott, der nicht wirklich die Welt berührt, der nicht wirklich eingreift, auch in die Materie, nicht der ist letztendlich unbedeutend für diese Welt. Nicht? Der hat nichts mit uns wirklich zu tun. Und Auferstehung und Jungfrauengeburt sind ja zwei Dinge, wo Gott direkt eingreift. Also in die Materie auch. Nicht? Er bleibt nicht nur in der Welt der Gedanken, sondern er greift wirklich in diese Welt ein. Und auch das, glaube ich, ist wieder für uns ein Grund, wiederum zu Zuversicht und Vertrauen. Nicht? Er ist eben nicht ein Gott, der letztendlich ohnmachtlos dasteht, wie alles passiert auf dieser Welt. Er ist wirklich der Herr der Geschichte. Gott ist Gott und nicht einfach eine Idee, eine Projektion des menschlichen Geistes. Gott kann in diese Welt eingreifen und er tut es auch. Und dann kommt er zu einer Jungfrau, dessen Name Maria heißt. Nicht nur hier wieder die Aktualisierung der Schrift, also auch hier vielleicht diesem Evangelium, dass es auch uns anspricht. Nicht? Gott kommt ja auch zu uns und er spricht auch uns ganz konkret an. Also jeden, dieses Ich, nicht das Ich angesprochen werde von Gott. Das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Das ist nicht er redet zu denen und zu denen und zu denen, sondern nein, er redet auch eben ganz konkret zu mir, mit meinem Nachnamen, meinem Vornamen, mit meiner Geschichte, wo ich herkomme. Mein Nazareth halt. Und dann tritt dieser Engel bei ihr ein. Auch das ist interessant, finde ich, dass Gott sie wiederum nicht unmittelbar, sondern mittelbar anspricht, also durch einen Engel. Und auch da vielleicht Grund zur Überlegung, nicht? Weil genau dasselbe ja in unserem Leben passiert so oft. Nicht? Gott spricht zu uns durch alle möglichen Engel. Nicht? Das kann meine Ehefrau sein, meine Verwandten, meine Eltern, meine Kinder, die Umstände sein. Also es gibt sehr öfters oder sehr oft, redet Gott ja zu uns durch, also nicht ganz unmittelbar. Also wir hören keine Stimmen, wir sehen keine Engel, auch wenn ich das nicht, also mit Flügeln halt. Aber er redet mittelbar zu uns, möchte uns etwas sagen. Und dann tritt er bei ihr ein, hat aber eben nicht vorher gefragt. Und doch scheint irgendwie bei der Mutter Gottes, bei Maria, eine Art Offenheit zu sein, nicht ihm gegenüber. Augustinus sagt, pass auf die Gnade Gottes, die vorübergeht, nicht wieder zurückkehrt. Und natürlich ist nicht, dass diese Gnade Gottes, dass er nicht andere Gnaden uns schenken kann, aber die Gnade, die er mir jetzt im Moment geben will, nicht, die kommt halt also nur jetzt. Und da braucht es halt eine gewisse Offenheit, dann auch sich ansprechen zu lassen von Gott, wenn er zu uns reden will. Und dann sagte zu ihr Kecharitomene auf Griechisch, also voll der Gnade. Und das ist ein Partizip, auch eines der Gründe, wo man also in der Theologie die unbefleckte Empfängnis rausholt. Es war nicht nur einmal in diesem Moment voll der Gnade, sondern eigentlich immer voll der Gnade. Und hat sich immer mehr auffüllen lassen, nicht weil wie ein Gefäß, das gewachsen ist, sagen, um mehr Wasser der Gnade, der Liebe Gottes aufzunehmen, sie immer mehr, weil sie immer wieder Ja gesagt hat, nicht nur halt einmal. Der Herr ist mit dir. Alles erst, das allererste, was der Engel sagt, nicht der Herr ist mit dir. Und auch das finde ich sehr schön. Sei gegrüßt, du Begnadete, Ave Kecharitomene, nicht Ave, du voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und auch da wiederum, wie der Engel ihr ganz klar machen will, schau, also dieses tiefe Wahrheit, wer Gott ist, nicht diese Anwesenheit, also er ist da, er ist mit dir, nicht, er ist nicht weit weg, er interessiert dich für dich, er will dir helfen, er will dir zur Unterstützung kommen. Und dann erschreckt sie, nicht? Sie erschreckt, der heilige Bernhard von Clairvaux sieht es, dieses Erschrecken vor allem aus ihrer Haltung der Demut. Nicht, also wer bin ich, dass der Herr zu mir kommt? Ich meine, also wie habe ich das verdient oder was habe ich da, muss ja gar nicht sein und so. Und sie erschreckt über die Größe dieser Anrede. Vielleicht war es einfach nur ganz normal, dass man vor einem Engel ein bisschen Angst hat. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich, oh Gott, was passiert da jetzt? Ja? Und dann beginnt halt dieser Dialog. Für mich finde ich auch in diesem ganzen Dialog, der jetzt stattfindet zwischen Maria und dem Engel, auch ein schönes Beispiel von Gebet. Nicht? Also sie ist erstmal offen, Gott macht einen ersten Schritt. Dann diese Einstellung der Demut zu Beginn des Gebetes, nicht wer bin ich eigentlich in seiner Gegenwart zu sein, Gott, der uns aber auch Vertrauen zuflüstern will, nicht ich bin der, ich bin da für dich, ich bin der Herr, der eben für dich da ist. Und Gott, der aber auch immer wieder dann redet, nicht, also du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Nicht? Der Engel, der jetzt diese Verheißung Gottes ihr vorstellt, aber auch nicht sie überrumpelt, nicht? Also sie ist frei, Ja oder Nein zu sagen. Und dann, was macht Maria? Und das finde ich auch ziemlich genial, nicht? Sie ist nicht einfach ein Amen, Ja, ein Amen-Sager, nicht? Also ein jemand, der alles so einfach hinnimmt und, also sie hat schon, war schon ein interessantes Mädel, nicht? Und sie war ja auch verlobt mit dem Nachkommen, derjenige, der im Dorf Nachkommen vom Stamm vom König David war, nicht, war nicht der letzte Typ, weil er halt der übrig geblieben ist und so im Dorf, sondern es ist schon, oder dass sie halt dann nachher mit ihren 14, 15 oder 16 Jahren ihre Mutti überzeugt hat und ihren Papi, dass sie jetzt alleine ins Bergland gehen darf, für 3 Tage Marsch, nicht, also schon, also eine Dame, die hatte schon auch ein bisschen einen Willen, nicht, dahinter, nicht, und ja, also wird sehr interessant, mal jetzt kennenzulernen. Also so Angesicht zu Angesicht. Und sie nimmt es nicht einmal jetzt so hin, sondern sie möchte auch besser verstehen, also was sie jetzt eigentlich machen soll. Nicht? Und sagt, okay, Maria sagt zum Engel, wie soll das geschehen, dass ich keinen Mann erkenne? Also sie war ja nicht verheiratet, nicht? Wie soll sie jetzt ein Kind empfangen? Manche Kirchenväter würden sogar hier sehen ein Handzeichen dafür, dass sie vielleicht ein Gelübde der Keuschheit gemacht hat. Papst Benedikt, wenn ich mich richtig erinnere, meint, das ist eher nicht, weil das, also in der Zeit war das, also die Idee von Keuschheit, und es war völlig weg, entfernt von, von der Vorstellung des jüdischen Volkes, so etwas überhaupt zu machen. Das kam eigentlich erst nachher, nicht, weil gerade die Fruchtbarkeit immer ein Zeichen war für den Segen Gottes. Aber eher, wahrscheinlich deutet damit darauf hin, dass sie eben noch nicht verheiratet war. Und wie soll das jetzt geschehen? Also sie wollte einfach besser begreifen. Und das ist auch etwas, was im Gebet, glaube ich, ganz gut ist, nicht, wenn wir, dass wir auch, also wir können mit Gott sprechen, ja, und wir können ihn auch Dinge fragen und dass er uns beste Dinge zeigt und wie soll das jetzt sein und wie mache ich das? Auch wenn er uns manchmal etwas fragt und ich mich hinterfragt fühle oder herausgefordert fühle, kann es auch sein, dass ich im ersten Moment erstmal Angst habe, nicht wie sie auch. Und wo das dann nicht so einfach ist und wo man auch wieder mit Gott dann ein bisschen ringt und ihm Hilfe bittet, dass ich besser verstehen kann, was ich jetzt tun soll. Und dann der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das finde ich sehr schön, dann die Reaktion von Maria, weil da waren sicherlich viele Fragen offen. Sie wollte schon verstehen, aber nur genügend, um dann auch wirklich Ja sagen zu können. Nicht? Aber sicherlich hatte sie keine Ahnung, wer dieser Heilige Geist-Typ war. Wie sollte sie auch? Nicht? Sie war ja nur... Also, da waren sicherlich viele, viele Fragen offen. Wie soll sie jetzt einen Messias erziehen? Wie erzieht man einen Sohn Gottes? Und so, nicht Gebrauchsanweisungen und so gab es ja nicht irgendwie, leider. Und doch lässt sie sich ein auf dieses Abenteuer. Nicht? Sie ist bereit, dieses Abenteuer sich darauf einzulassen. Nicht sofort, sie möchte schon ein bisschen verstehen, wie das jetzt funktionieren soll, wie das halt gehen soll. Aber sie sagt dann ja. Und dann für mich einer der schönsten Sätze in diesem ganzen Ding ist, also sie fragt auch noch wegen Elisabeth, eine Verwandte hat noch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und so weiter, und obwohl, schon der 6. Monat für sie, die als unfruchtbar galt, und dann, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und auf Griechisch ist hier ein schönes Wort, das heißt, für Gott ist kein Wort unmöglich. Also hier heißt es, für Gott ist nichts unmöglich, aber in Griechisch heißt es, für Gott ist kein Wort unmöglich. Und dann sagt Maria, mir geschehe nach diesem Wort, das eben nicht unmöglich ist. Nicht? Also ist auch irgendwie schön. Also sie baut wiederum auf dieses Wort Gottes. Also sie bittet darum, dass es das Wort, dieses Wort, für dem eben Gott, für dem kein Wort unmöglich ist, er sagt und es ist, dass es dann ihr auch gemäß diesem Wort geschehen mag. Und auch sehr schön, das leider auch nicht rüberkommt, in der deutschen Übersetzung ist dieser Optativ auf Griechisch, dieses Oh, dass es mir geschehe, nicht dieser Wunsch, der dadurch ausgedrückt wird. Es ist nicht ein mir geschehe halt, wenn es eh keinen Plan B gibt, sondern es ist eine Sehnsucht, nicht dass dadurch ausgedrückt wird, dass dieses Wort an ihr geschehen mag. Sie sagt also ja mit einem großen Lächeln sozusagen, nicht? Also mit einem Wunsch und einer Sehnsucht, das ist, weil sie weiß, dass sie auf dieses Wort Gottes ja voll vertrauen kann und voll sich also ausrichten kann. Obwohl es dann heißt, und danach verließ sie der Engel. Nicht? Und das ist auch sehr bezeichnend, weil der Engel dann wirklich weg war und nicht wieder aufgetaucht ist, nicht ihr ganzes Leben lang nicht. Es ist ein paar Mal, also wenigstens gemäß dem Evangelium scheint es nicht, dass er wieder aufgetaucht ist. Also er ist ein paar Mal erschienen zu Josef, aber sie hat ihn nicht mehr gesehen. Und das heißt, jetzt auch ging für sie ein bisschen eine dunkle Nacht los, wie sie Johannes im Kreuz beschreiben würde. Nicht? Sie musste auch diesen Weg des Glaubens jetzt gehen. Nicht? Und viele Fragen, die halt offen geblieben sind, die sind offen geblieben. Ich denke, gerade am Fuß des Kreuzes, dann hat sie sicherlich diese Worte, haben sich wieder hallen lassen in ihren Herzen. Wenn sie hinaufgeschaut hat auf das Kreuz und was der Engel ihr damals gesagt hat, schien ja alles eine reine Lüge gewesen zu sein, nicht? Gott, der Herr, wird ihnen den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit. Nicht? Und dann schaut Maria hinauf auf Jesus, der jetzt gerade stirbt am Kreuz. Er wird herrschen in Ewigkeit, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Nicht? Das ist auch ein unglaubliches Beispiel, glaube ich, für uns, Vorbild von einer Frau des Glaubens, nicht? Die wirklich glaubt, die ihr Leben auf diesem Wort Gottes auch in den dunkelsten Momenten aufbaut und weiß, darauf kann ich mein Leben bauen, ja, und da kann ich vertrauen und in diesem Wort kann ich mein eigenes Ja hineinlegen, nicht, dass ich weiß, dass ich dort empfangen bin und dass ich mich nicht sorgen muss. Es gibt ein sehr schönes Gemälde von Fra Angelico, ein mittelalterlicher Künstler, eines der wenigen, die selig gesprochen worden sind, die ich kenne wenigstens, und wo man sieht die Mutter Gottes, wie sie sozusagen, also in diesem Moment der Verkündigung, wo der Engel zu ihr redet, und das, die Worte des Engels sind so in einer Form von einer Schriftrolle. Und Maria sozusagen kniet in dieser Schriftrolle. Sie ist total umfangen und umgeben von dieser Schriftrolle. Nicht, das ist ein schönes Bild irgendwie. Nicht, dass sie eben voll sich hineinlegt, ihr ganzes Leben hineinlegt, mit diesem Ja in diesem Wort Gottes, für dem nichts und kein Wort unmöglich ist. Tja, und vielleicht ist das auch eine schöne Art und Weise, wie wir jetzt langsam unsere Exerzitien beenden, indem wir versuchen, genau dasselbe zu tun, nicht? Indem wir versuchen auch zu schauen, also wo klopft der Herr an meine Tür und wo tritt er bei mir ein, und wo geht es auch darum, dass ich ein paar Ja-Worte nicht in seine Hände lege, nicht, dass ich meine Hände in seine Hände lege und mit diesem Vertrauen und diesen Zuversicht und dieser Hoffnung eben auch versuche, für das nächste Jahr wenigstens, nicht bis zum nächsten Exerzitien, wieder mein Leben nach ihm auszurichten. Und da wollen wir ihn um Licht bitten, in diese verbleibenden Momente bis zur Messe, um Licht und Erleuchtung und seine Kraft und eben das auch die Fürsprache der Mutter Gottes hineinlegen.